Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr, weil ich mit Österreich spreche. Ich spreche mit der lieben Jasmin in Graz. Sie ist Diätologin und kennt sich perfekt damit aus, was man unserem Körper geben muss, damit es uns auch hormonell gut geht, vor allem uns Frauen. Und erstmal freue ich mich, liebe Jasmin, dass wir heute sprechen.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich auch. Bin schon sehr gespannt, über was wir uns dann tatsächlich unterhalten werden.
Ich auch. Ich habe schon viele so Punkte im Kopf. Aber unser roter Faden soll heute tatsächlich sein, grundsätzlich das hormonelle Gleichgewicht und vielleicht auch das hormonelle Ungleichgewicht. Weil Anlass der Idee, dieses Thema zu machen, war, dass ich vor ein paar Monaten, also nochmal grundsätzlich vielleicht, ich bin 47 gerade, ich habe zwei Kinder, das eine ist 5, das andere ist 9 und mit Wechseljahren oder so habe ich mich jetzt grundsätzlich noch nicht so auseinandergesetzt mit dem Thema. Ich will aber auch noch vielleicht vorwegschicken, dass ich davor gar keine Angst habe. Also ich habe früher so viel gehört, als meine Mutter in die Wechseljahre gekommen ist. Sie ist verfrüht reingekommen, weil sie eine Totaloperation hatte. Also die Gebärmutter wurde entfernt und deswegen ist sie da sehr früh reingekommen. Und jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, dass sie ganz bestimmt eine ganz heftige Depression hatte. Also so ein halbes Jahr. Sie konnte kaum aufstehen. Man musste sie richtig, sie hat sich richtig zur Arbeit gequält und sie wollte keine Medikamente damals nehmen. Sie hat das geschafft. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich, wow, was hatten wir da für eine krasse Zeit. Nichtsdestotrotz habe ich keine Angst davor, sondern ich versuche das innerlich zu begrüßen, diesen Umschwung, weil ich auch glaube, dass viele Beschwerden, die man so auch noch mit der monatlichen Periode und so weiter hat, ich habe das auch oft in Verbindung mit Migräne, dann hoffentlich besser werden. Also grundsätzlich habe ich da keine Berührungsangst vor, aber Anfang des Jahres hatte ich eine Phase, wo ich mega keine Energie hatte. Ich war gereizt. Ich hatte manchmal so kleinere Zwischenblutungen, also die Periode, und das war nicht so ganz im Gleichgewicht. Und dann irgendwann habe ich am Anfang gedacht, Mensch, schläfst du schlecht? Was ist denn los? Warum bist du so komisch drauf? Es gibt eigentlich doch gar keinen Grund, weil eigentlich bin ich eher immer, habe ich immer mehr Energie als nötig. Und irgendwann, schlafen konnte ich auch ganz schlecht. Und irgendwann kam mir so die Idee, Mensch, vielleicht liegt das, dass das ein hormonelles Ungleichgewicht ist. Und da würde ich gerne so grundsätzlich mit dir drüber sprechen. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, Jasmin, wenn wir in Balance sind, so, also was, wie merken wir das? Was ist, wenn quasi unser Hormonhaushalt, wenn es dem gut geht, wie geht es uns dann grundsätzlich? Woran sehen wir das? Woran merken wir das? Woran fühlen wir das?
Ja, also wenn die Hormone wirklich so schön in Balance sind, kann man sagen, also quasi die erste Zyklushälfte mit unserem Östrogen gut versorgt ist und die zweite Zyklushälfte bis eben zur Menstruation wieder mit Progesteron. Und so das Östrogen in der ersten Hälfte ist so dieses typische Frauenhormon, dieses Kuschelige, dieses Fürsorgliche, wir fühlen uns wohl. Östrogen sorgt auch dafür, dass wir auch so diese weiblichen Rundungen haben und ist natürlich vom Ursprung her natürlich sehr wichtig für uns Frauen, weil wir natürlich zumindest der Körper darauf ausgelegt ist, Kinder zu bekommen. Ob man es dann macht oder nicht oder sich entscheidet dafür, ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, aber der Frauenkörper ist eben dazu gemacht, Kinder zu bekommen und deswegen auch diese Hormone und dieses fürsorgliche Hormon, dieses Östrogen, hilft uns in der ersten Zyklushälfte uns einfach wirklich wohl zu fühlen. Viele Frauen sagen, so gerade die erste oder die ersten zwei Wochen nach der Regelblutung, da fühlen sie sich am wohlsten. Und da wird eben hauptsächlich so dieses Östrogen ausgeschüttet, das eben dafür da ist, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, um quasi das Nest schön zu machen. Sollte sich da ein Embryo quasi einnisten wollen. Und das ist eben so dieses Wohlfühlhormon. Und das Progesteron ist eben dann dafür da, um quasi den Kühlschrank in dieser Gebärmutter zu füllen, dass alle Nährstoffe da sind und so weiter, das gut zu versorgen für das Ei dann. Und in der zweiten Zyklushälfte, also so 10., 15. Tag nach der Regelblutung, findet ja der Eisprung statt. Und wenn es natürlich dann nicht zur Befruchtung kommt, hilft diese Eihülle, weil der Körper ist ja ein irrsinniges Wunderwerk, hilft diese Eihülle oder eigentlich produziert diese Eihülle dann das Progesteron für uns in der zweiten Zyklushälfte und dieses wird dann wieder entsorgt. Also deswegen passiert es dann eben auch, dass es dann zu Hormonstörungen oder eben in der Menopause zu Ungleichgewicht kommen kann, weil die Eiqualität erstens einmal abnimmt, so ab 30, Mitte 30 und irgendwann sind dann keine Eier mehr da und deswegen fehlt eben dieses Progesteron, weil es nicht mehr von dem Ei gebildet werden kann. Und das Progesteron ist in der zweiten Zyklushälfte eben für uns da, damit wir uns stark fühlen, ein bisschen durchsetzungsfähig sind. Genau, also das ist dann eben so ein bisschen das sportlichere Hormon auch, kann man sagen. Und wenn das alles passt, fühlt man sich eigentlich, sage ich jetzt einmal, in allen zwei Zyklushälften sehr, sehr gut. Und natürlich so die kurze Hormonumstellung vor der Menstruation kann natürlich durchaus ein bisschen zu unangenehmen Side-Effekten kommen, aber prinzipiell sollte das alles passen. Und man fühlt es ja im Prinzip eh, ob was nicht mit dem Körper stimmt oder ob alles in Ordnung ist.
Sag nochmal, das hast du gerade super gut erklärt und es ist mir auch eingefallen, dass ich das schon mal so bewusst wahrgenommen habe. Warum macht der Körper, wenn keine Eier mehr da sind, warum gibt es trotzdem noch eine Regelblutung dann eigentlich? Könnte der Körper dann nicht sagen, Vorrat verbraucht, wir stoppen sofort. Warum geht es dann noch weiter eigentlich?
Ja, das ist ein bisschen eine Laune vom Körper oder auch von der Natur. Ganz am Anfang, sage ich, wenn man in der Prämenopause ist, also das kann so Anfang, Mitte 30 beginnen, wo sich so langsam die Hormone umstellen, wo die Eiqualität nicht mehr so gut ist, wo dann nicht jedes Mal ein Ei springt und dadurch dann nicht ausreichend Progesteron da ist. Und durch die Östrogene bildet sich ständig die Gebärmutterschleimhaut auf, ständig. Die Schicht wird immer dicker und dadurch kann es durchaus dazu kommen, dass es auch zu Zwischenblutungen auch so kommt, weil das natürlich nicht vorgesehen ist, dass die Gebärmutterschleimhaut so dick wird. Und das Progesteron sorgt eben eigentlich, sage ich jetzt einmal, wenn alles passt, dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut wieder löst. Und dass wieder neue aufgebaut wird, dass ich wieder was Neues quasi einlisten kann.
Das ist im Prinzip so eine Zwischenblutung oder eine Schmierblutung oder so, wenn man das mal hat, dann ist das quasi, dass die Gebärmutterschleimhaut, dass die zu groß aufgebaut ist und dass sie sich abbauen muss. Also im Prinzip verliert die gerade was, so ein bisschen Last oder Müll quasi, was sie gerade nicht braucht. Ja, interessant, okay. Und das ist ja dann auch meistens oder oft auch so, auch dann um die Mitte so plus minus auch, ne, oder ein bisschen später irgendwie so manchmal. Ja, okay, interessant. Ach, da hätte ich das mal gewusst. Okay. Und also wenn alles gut, wenn alles im Reinen und in der Balance ist, dann ist der Zyklus so wie er ist, gut und richtig und man fühlt sich soweit wohl. So, was würdest du jetzt sagen? Oder vielleicht kannst du auch noch mal grundsätzlich erklären, die Wechseljahre haben eine Vorlaufzeit, ne? Also man kann die können sich schon so ankündigen. Wann kann das, erklär das nochmal, wann kann das sein und wie merkt man das?
Genau, also das kann durchaus schon sein. Also es gibt unterschiedliche Phasen in der Menopause. Es gibt die Prämenopause, diese kann mit 30, Mitte 30 beginnen, dass eben die unsere Eier quasi nicht mehr so gute Qualität haben und nicht mehr so regelmäßig springen können, damit natürlich optimal das Progesteron gebildet werden kann. Und dadurch kann es passieren, dass eben hin und wieder mal dieses Progesteron, dieses Hormon in unserem Körper fehlt. Und das ist natürlich auch das, was wir dann manchmal auch spüren. Dass einfach so dieses Sportliche, dieses Durchsetzungsvermögen, so diese Energie, die wir haben, dass das manchmal fehlt. Und das können so erste Anzeichen sein, dass man so müde, erschöpft ist, Konzentrationsschwierigkeiten hat, auch Migräneattacken oder doch schon eben, da fängt dieses PMS an, dieses prämenstruelle Syndrom, das einfach teilweise sogar stärker werden kann von Jahr zu Jahr. Und daran kann man das merken. Und wenn man das merkt, ist natürlich das allererste, was man machen kann, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin zu gehen, da mal einen Hormonstatus machen. Und da würde ich auf alle Fälle empfehlen, das eine Woche so ungefähr nach der Menstruation zu machen, weil da passt der Hormonstatus in jungen Jahren, sage ich jetzt mal auch. Und da kann man, wenn man den Arzt oder die Ärztin nicht wechselt, kann man da dann wirklich dementsprechend dann gut davon ausgehen, dass das ein guter Status ist, so der Wohlfühlhormonstatus. Wenn man dann eben später in den Wechseljahren, wenn man sich da drin befindet, einen guten Vergleich hat.
Das heißt, es ist eigentlich auch super, super wichtig, zur richtigen Zeit den Hormonstatus überprüfen zu lassen. Das ist nicht bei, ist nicht an jedem Tag quasi sinnvoll auch, ne? Also ist es immer nach dem, immer in der zweiten Hälfte oder gibt es auch Unterschiede, wann man das machen sollte?
Es gibt durchaus Unterschiede. Also es ist eben, ich sage jetzt einmal in jüngeren Jahren, so 30, Mitte 30, 40, dass man wirklich nach der Menstruation, also eine Woche nach der Menstruation, sich den Hormonstatus machen lässt. Und später mal ist es dann so, dass man so ab den so Mittezyklus, ja, wenn man sich dann wirklich in der Menopause oder in der Perimenopause befindet. Die Perimenopause, das ist die Prämenopause, geht direkt in die Perimenopause über. Und das ist aber noch diese Zeit, die Perimenopause, wo noch Blutungen kommen, aber halt unregelmäßig oder durchaus kann es noch regelmäßig sein, aber wo schon durchaus eine stärkere Hormonumstellung da ist. Und die Menopause beschreibt dann wirklich nur diesen Zeitpunkt, wo die Regelblutung dann 12 Monate ausbleibt.
Ah, okay, also das ist die Menopause, wenn ich ein Jahr lang keine Blutung habe. Aber ich habe aber auch schon gehört, dass trotzdem danach auch nochmal eine Blutung kommen kann. Also der Drops ist dann nicht immer unbedingt gelutscht auch schon, ne? Oder?
Genau, auch das kann passieren. Also es kann passieren, dass man durchaus noch ganz normal die Blutung bekommt, wirklich punktgenau in der Perimenopause. Es kann zu ganz argen Zwischenblutungen kommen, es kann sehr unregelmäßig kommen, es kann wenig, es kann viel kommen. Also alles ist drinnen und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man da wirklich einen vertrauensvollen Arzt oder Ärztin hat, mit der man sich wirklich gut austauschen kann und die sich in wirklich mit den Hormonen auch tatsächlich auskennt. Es gibt durchaus Ärztinnen und Ärzte, die sich in dieses Hormonthema nicht sehr eingelesen haben, weil es eben im Medizinstudium diese Perimenopause oder Prämenopause gar nicht mit drinnen ist.
Okay. Jetzt können wir, das ist jetzt ja zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast jetzt verschiedene Symptome beschrieben, aber wenn man jetzt mega starke Zwischenblutungen hat und man kann quasi den ganzen Monat immer nur Einlagen brauchen oder Tampons oder was auch immer, dann ist das ja schon sehr störend, also für alles Mögliche, fürs Wohlbefinden, fürs Sexleben, für Sport, also das ist ja sehr, sehr störend. Was könnte man überhaupt tun, um das zu regulieren oder muss man da einfach durch?
Na, da muss man absolut nicht durch. Also alles, was wirklich mit starken Beschwerden oder Symptomen zu tun hat, kann man natürlich was machen. Und gerade wenn es so ganz starke Blutungen sind, die natürlich total unangenehm ist, gibt es durchaus Mittelchen oder wenn es ganz, ganz schlimm ist, kann man wirklich in die Gebärmutterschleimhaut so eine Art Netz einlegen, dass es nicht mehr zu so starken Abblätterungen quasi von den Schichten gibt. Aber das ist sozusagen die allerletzte Instanz, die man da probiert. Da kann man dann wirklich mit Progesteron helfen. So ab dem 10., 15. Tag von dem Zyklus kann man das dann einsetzen, dass eben man da wieder in einen normalen Zyklus quasi hineinkommt. Genau, aber da gibt es natürlich.
Würdest du grundsätzlich sagen, wenn das Hormongleichgewicht eben nicht mehr im Gleichgewicht ist, sondern im Ungleichgewicht, können nur Hormone helfen? Wie stehst du dazu? Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Meinungen.
Genau, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen und viele sind einfach, sage ich jetzt einmal, von einer sehr großen Studie, die man so in den 90ern, glaube ich, gemacht hat in Amerika, wo man mit Hormonen synthetischen Hormonen bzw. Hormonen vom Pferdeurin gearbeitet hat. Und daher kommt auch quasi diese Einstellung oder tatsächlich, dass es zu erhöhtem Brustkrebsrisiko kommen kann. Und zusätzlich hat man da dann auch noch mit synthetischem Progesteron nachgeholfen, also in dieser Zeit. Und da hat man wirklich mit Studien belegen können, dass eben diese Hormone vom Pferd, also vom Pferdeurin, wirklich tatsächlich dazu geführt haben, das Risiko bei Brustkrebs zu erhöhen. Natürlich ist man da dann ganz stark zurückgerudert und alles, was dann mit Hormonen zu tun gehabt hat und in Bezug zu den Wechseljahren, wurde dann wirklich mit Samthandschuhen angefasst und keiner hat sich mehr daran an dieses Thema getraut. Jetzt ist es mittlerweile so, dass es diese bioidentischen Hormone gibt, die entweder von der Yamswurzel, also wirklich von was Pflanzlichem oder von Soja gemacht wird. Also erstens einmal nichts Synthetisches, es ist was Pflanzliches. Und es geht auch nicht über den Blutkreislauf. Also es gibt Cremen, die man wirklich anfertigen lassen kann oder Gels oder Sprays, wo man diese bioidentischen Hormone einnehmen kann. Und die, sage ich jetzt einmal, man kommt langsam drauf, dass es sogar, sage ich jetzt einmal, gegen die Entstehung oder die Hemmung von Brustkrebsrisiko wirken kann. Also da kommt man jetzt langsam drauf. Nur trauen sich sehr, sehr viele nicht drüber. Auch sehr viele Ärztinnen und Ärzte trauen sich da nicht drüber, weil es einfach noch von früher quasi, von dieser großen Studie so belastet sind. Genau, aber bei starken Wechselbeschwerden sage ich, durchaus oder gebe ich die Empfehlung, dass man sich das durchaus mit seinem Arzt oder der Ärztin wirklich durchbespricht, was da am besten sein kann.
Hormone sind ja auch also absolut der Mega-Knaller. Ne? Ich habe letztens ein Foto von mir gesehen, das war nach meiner ersten Tochter, halbes Jahr ungefähr war sie alt, also ich war noch mitten im Stillen drin, aber also ich sah aus, so eine tolle Haut, die Haare, habe ich so gedacht, mein Gott, das ist ja der absolute Knaller, das kann nur der Hormonstatus damals gewesen sein, so, ja, also Wahnsinn, was man so, was das auch optisch, was Hormone auch optisch mit einem machen können, ne, also was der absolute Knaller. Und schade, wenn sie dann, also man merkt das dann sofort, wenn das Ungleichgewicht da ist, was eben auch jetzt nicht nur körperlich gefühlt, sondern also ja fast auf jeder Ebene, was das ausmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Pharmafirmen versucht haben, diese Power irgendwie herzustellen oder zu imitieren oder sowas, dass man irgendwie versuchen kann, das ja noch anders zu nutzen, als es jetzt zum Beispiel, wenn man Mutter ist oder in den verschiedenen
Also jetzt für die Haut oder für die Haare so jetzt nicht. Ich kenne es von Off-Label-Use, also das heißt, es werden Präparate oder wie auch immer eingesetzt, um nicht der dienlichen Sache quasi einzusetzen, diese Dinge. Und da gibt es eine Östrogencreme, die eben bei Scheidentrockenheit in der Menopause angewendet wird oder wenn es dann doch wirklich sehr unangenehm wird, weil das passiert durchaus. In sehr vielen Fällen, wo auch sehr wenig drüber gesprochen wird, weil es natürlich ein sehr unangenehmes Thema ist. Aber ich habe auch schon gehört, aber ich empfehle es natürlich nicht, weil das ist auch nicht meine Kategorie, sowas zu empfehlen, aber ich habe es gehört, dass man sich dieses Gel unter die Augen schmiert, ja, dass eben so diese Fältchen oder diese Aufpolsterung wieder da ist, weil Östrogen und das Kollagen in unserer Haut sind ja Zusammenspieler und machen einfach eine prallere Haut und manche, also das habe ich gehört, also aber das ist Off-Label-Use, ich empfehle es nicht offiziell, aber es, ja.
Es haben Leute schon probiert.
So ist es.
Aber lass noch mal kurz, also das ist jetzt eine Sache, die du ansprichst, Scheidentrockenheit. Habe ich auch schon oft gelesen oder mal in so Zeitschriften gibt es Cremes dagegen. Inwiefern kann das störend sein? Also ich könnte es mir, das Erste, was mir jetzt zum Beispiel einfällt, beim Sex eben, dass die Scheide nicht mehr feucht wird, dass das unangenehm ist, kann aber Scheidentrockenheit auch grundsätzlich ein Problem sein, zum Beispiel, weil man vielleicht anfälliger ist für Pilzerkrankungen oder was auch immer. Also was ist, vielleicht erklär nochmal so Scheidentrockenheit, woran merkt man das? Blöde Frage, aber was sind so die Konsequenzen?
Ja, Scheidentrockenheit kann durchaus natürlich hauptsächlich beim Sex auch stören, aber es kann die Frau auch den ganzen Tag sehr, sehr stark stören, indem dass man auch wirklich, dass es so trocken ist und die Haut wird dort auch dünner, die Äderchen kommen mehr heraus und es kann auch durchaus schon beim Sitzen sehr unangenehm sein. Wenn man nur mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde sitzt, also ich habe da schon wirklich schlimme Geschichten gehört, das kann natürlich sein und natürlich in unserem quasi, in der Scheidenflora ist ja auch Östrogen drinnen und wenn natürlich der Östrogenspiegel auch abnimmt durch die Wechseljahre, fehlt es natürlich auch in der Scheide und dementsprechend, wenn sich da auch die Scheidenflora verändert, kann das eben willkommene oder offene Türe für Pilze oder auch für Keime oder Eintrittsstellen vom After auch sein, also auch so Bakterien aus dem Darm, die aber in die Scheidenflora nicht hineingehören. Und dementsprechend kann es dann zu Infektionen, zu Pilzen, zu unangenehmen Geruch kommen. Und da kann man eben mit so einer Östrogencreme, die sehr, sehr, sehr schwach ist, unter anderem, aber die hilft schon, eben diese Schleimhaut da wieder besser aufzubauen, dass die Äderchen nicht mehr so stark hervorkommen. Also das ist sowas, wo man wirklich sagt, ja, unbedingt, wenn man sowas hat.
Scheidentrockenheit ist ein Punkt. Was sind noch ganz bestimmte und feste Bausteine der Menopause? Was für Symptome hat man noch?
Also, was du eingangs schon angesprochen hast, diese Reizbarkeit, diese Ängstlichkeit oder so Depressionsneigung, das ist sowas, was wirklich hormonell sein kann. Ja, ich habe zum Beispiel schon eine Klientin gehabt, die mit der Diagnose Depression zu mir gekommen ist und mit dem Wunsch abzunehmen. Sie war so um die 38, 39 und hat natürlich sehr viel an Gewicht zugelegt, obwohl sie bei ihrer Ernährung nichts Großes geändert hat. Dann habe ich mir mit ihrer die Ernährung angesehen, die sie so pflegt, habe jetzt keine großen Gründe gefunden, warum sie so stark zugenommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, da ich eben auf die Wechseljahre, auf Hormone spezialisiert bin im Ernährungsbereich, habe ich mir gedacht, ich sende sie mal zu einer guten Gynäkologin, die ich eben auch kenne. Und man hat da wirklich festgestellt, dass sie in einem sehr starken Hormonungleichgewicht drinnen ist, eben in der Prämenopause schon. Und man hat, also die Gynäkologin in Kombination dann mit dem Arzt, der die Psychopharmaka auch verschrieben hat, die Psychopharmaka abgesetzt. Man hat dann weibliche Hormone, dann bioidentische Hormone eingesetzt und die Depression quasi, die diagnostiziert wurde wieder revidiert.
Krass.
Also ich glaube, ganz, ganz viele Frauen glauben wirklich, dass sie in einer Depression drinnen sind, gehen dann, sage ich jetzt einmal, zur falschen Anlaufstelle, bekommen Psychopharmaka verschrieben, bevor man sich einmal den Hormonstatus anschauen lässt. Und kann natürlich durchaus sein, also dass es doch eine Depression ist. Aber zuerst einmal die Hormone anschauen lassen und dann erst weiter.
Wann würde es Sinn machen? Kann man es grundsätzlich sagen? Also würdest du sagen, ab einem bestimmten Alter kann man schon mal den Hormonstatus mal feststellen lassen? Oder würdest du sagen, wenn halt Beschwerden kommen? Wie würdest du es raten?
Was ich immer empfehle, ist unabhängig von Symptomen oder was auch immer, so Mitte 30 einmal eben eine Woche nach der Menstruation einmal so einen Status machen zu lassen, um einfach auch zu sehen, okay, was wäre in den Wechseljahren der beste Status, wo man von den Laborwerten her gut hinkommen kann. Natürlich, Mensch legt immer Labor oder Papier, also es zählen immer die Symptome, aber da kann man sich zumindest einmal einen festen Anhaltspunkt machen, dass man eben sagen kann, okay, da kann man dann in den Wechseljahren wieder hin, wenn man eben bioidentische Hormone oder was auch immer einsetzt, wo man sich am wohlsten gefühlt hat.
Das heißt, man nimmt diesen Wert oder diese Werte, wahrscheinlich von verschiedenen Hormonen, und versucht dann später, wenn es nicht mehr so ist, dahin zu kommen und wodurch zum Beispiel? Also wie kriegt man das dann wieder hin?
Eben durch diese bioidentischen Hormone, die kann man eben als Creme zum Beispiel auftragen. Also es wird wirklich der Blutfluss, die Leber und so weiter wird quasi geschont, weil natürlich alles, was an Medikamenten über die Leber geht, ist natürlich für die Leber nicht sehr gut, sondern das macht man wirklich über Cremes und Gels und versucht eben das wieder so halbwegs nachzuahmen, aber natürlich Schritt für Schritt ein bisschen sukzessive auslaufen zu lassen. Und was man natürlich vom Wohlbefinden her auch machen kann oder soll sogar, ist natürlich Ernährung, Bewegung und mentale Stärke aufzubauen, weil das sind sowieso diese drei Hauptsäulen für unsere Gesundheit. Also das soll immer auch im Vordergrund mitschwingen, gerade weil sich durch diese Hormonumstellung auch unser Stoffwechsel verändert, unsere Muskelmasse verändert, die kann sich eben abbauen. Dadurch kann es eben dazu kommen, dass man Gewicht zunimmt, obwohl man nichts verändert hat an der Ernährung. Die Bewegung oder so ein bisschen an Krafttraining, man muss jetzt ja keine 100 Kilo Gewichte stemmen, aber da geht es dann wieder um die Knochen, weil es eben sein kann in den Wechseljahren, dass sich der Knochen abbaut, dass man Osteoporose, also Knochenschwund, entwickeln kann. Also das sind alles so Themen, auch mit der Ernährung, natürlich kalziumreiche Ernährung oder eben, wenn man schon in einer Osteopenie drinnen ist, das ist eben die Vorstufe zur Osteoporose, dass man da dann schon eben mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten kann oder sogar soll.
Bei meiner Mutter ist es so, dass sie eine Osteoporose hatte. Sie ist jetzt 84 aktuell, hat damit aber also gut gelebt. Also sie tanzt immer noch regelmäßig mit meinem Vater. Also sie ist sportlich aktiv, will ich damit sagen, und ihr geht es gut. Aber wenn meine Mutter das zum Beispiel hatte, kann es sein, dass ich das wahrscheinlich auch oder dass das Risiko größer ist, dass ich eventuell auch eine Osteoporose bekommen könnte? Oder sollte man das schon mal testen, wo du das gerade ansprichst?
Genau, also sowas ist natürlich immer sehr wichtig, dass man da selbst hinten nach ist, weil die Gesundheit ist natürlich das oberste Gut und dementsprechend ist es wichtig, dass wir das einfach nicht aus der Hand geben, unsere Gesundheit, dass wir uns auf niemand anderen von außen verlassen, sondern wir sind für unseren Körper zuständig. Und es ist, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist es nicht so, dass die Knochendichtemessung nicht automatisch in der gesunden Untersuchung dabei ist.
Nee, bei uns auch nicht.
Und ja, und deswegen ist es schon wichtig, dass man, sage ich jetzt einmal, ab einem gewissen Zeitpunkt, gerade wenn es dann auch in der Familie liegt, dass man da wirklich dann einmal einen Termin macht und sich das regelmäßig einfach anschauen lässt und vor allem, dass man eben gerade da auch wirklich den Fokus auf kalziumreiche Lebensmittel legt, wenn man schon weiß, es könnte sein, aber sowieso für Frauen in der Perimenopause, in der Menopause sehr wichtig, dass man da wirklich auf Kalzium sehr, sehr gut achtet.
Kalzium als Supplement meinst du oder in der Ernährung oder beides?
In der Ernährung und wenn dann schon festgestellt wurde, es ist die Vorstufe zu Osteoporose, dann mit Nahrungsergänzungsmitteln. Unbedingt.
Du bist ja Diätologin und da, so wie ich das verstehe, ist in unserer Ernährung sehr viel Potenzial, dass es unserem Körper gut gehen kann. Und auch natürlich auf der anderen Seite kann man sehr viel falsch machen, wenn man sich falsch ernährt. Oder eben, wenn einem egal ist, was man in sich hineinstopft. Ne? Ich vergleiche das oft, wenn ich zum Beispiel Menschen sehe an der Supermarktkasse, die vor mir sind und haben dann irgendwie, ich weiß es nicht, Cola, Fanta, Schwippschwapp da in vielen Kästen. Also das heißt, die trinken das literweise jeden Tag, wo mir so sich so der Magen zusammen zieht und ich denke, boah, wie könnt ihr das machen? Aber wenn du sie fragen würdest, was tankt dein Auto, dann würden die wahrscheinlich sagen, ah, hier spitzenmäßiges, bestes Benzin, aber so bei ihnen selbst ist ihnen das egal. Manchmal denke ich, muss ich da so dran denken, diesen Vergleich mit dem Auto irgendwie. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass wir nochmal so den Kreis nochmal so ein bisschen aufnehmen, man kommt in hormonelles Ungleichgewicht und hat jetzt vielleicht noch nicht den Termin bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen, um den Status festzustellen, könnte man etwas machen, wo du sagst, das ist grundsätzlich gut in der Ernährung?
Mhm. Absolut. Also den Autovergleich, den mag ich auch sehr gerne. Also den bringe ich auch immer bei meinen Klientinnen an. Aufs Auto schaut man nämlich tatsächlich wirklich sehr, sehr gut, gerade mit dem regelmäßigen Check-up, mit dem guten Benzin, mit dem guten Öl und so weiter. Und bei uns ist es eben sehr oft leider nicht so. Und natürlich, ja, mit der Ernährung kann man sehr, sehr viel machen, dass man einfach schon einmal wirklich sehr nährstoffreich ist, weil es ist mittlerweile so, dass sich das Ganze umgedreht hat. Wir essen sehr energiereich, also sehr kalorienreich, aber sehr nährstoffarm. Und eigentlich soll es umgekehrt sein, also nährstoffreich, aber eher energiearm, also nicht energiearm, aber passend optimiert, dass es für jeden passt, dass man da wirklich, und da kann man natürlich den Schlaf unterstützen, man kann die Energie unterstützen. Generell, wenn es sehr nährstoffreich ist an Vitaminen und Mineralstoffen, kann sich der Körper ja dementsprechend viel besser regenerieren in der Nacht. Oder eben die ganzen Prozesse, die tagsüber stattfinden, sei es, dass die Niere jetzt auf Hochtouren arbeitet, die Leber, die Milz, die Lunge, unser Hirn, das braucht alles Nährstoffe, damit es auch wirklich die Aufgabenliste, die sie so jeden Tag erledigen muss, und das ist eine lange Liste, auch wirklich durchführen kann. Und das Thema ist einfach, wenn der Körper nicht alle Nährstoffe regelmäßig bekommt, fängt jedes Organ an, diese Aufgabenliste zu priorisieren. Das heißt, es werden nur mehr die wichtigsten Dinge erledigt und unwichtigere Dinge bleiben liegen. Und unter anderem ist ein so ein unwichtiges Ding zum Beispiel auch einmal die Fettverbrennung. Und natürlich, ich ganz viele Klientinnen haben, die eben sagen, so ein paar Kilos wären doch schön, wenn die weg sind oder die dazugekommen sind. Und das ist aber genau das. Zuerst ist es einmal sehr wichtig, dass man wirklich den Körper mit Nährstoffen versorgt. Und da braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel dazu, sondern das kann man alles mit der Ernährung machen. Natürlich, wenn einmal irgendwo ein Mangel schon da ist, kann man das mit der Ernährung schwer anheben, wieder auf Normalstand. Da kann man nachhelfen, aber dass man dieses Level dann wieder stabil haltet, kann man alles über die Ernährung machen. Und dementsprechend ist es wichtig, gerade auch in der Menopause, den Körper mit Nährstoffen so zu unterstützen, dass er auch seine Aufgabe erledigen kann. Weil zum Beispiel auch die Hormone bestehen aus Eiweiß, also aus Protein. Und wenn der Körper aber nicht regelmäßig das Protein bekommt, und das kann er leider nicht zwischenspeichern, das heißt, es muss mehrmals über mehrere Mahlzeiten aufgenommen werden, produziert der Körper eben die Hormone. Also Proteine ist ein Hauptbestandteil von unseren Hormonen, von unserem Immunsystem und auch von unseren Muskeln. Und wenn aber, und das passiert bei sehr vielen Frauen mittlerweile, habe ich von der Ernährungsanamnese, also wie so ihre Ernährungsweise ist, bin ich echt draufgekommen, dass sehr, sehr viele eiweißarm essen. Und auch da ist dann eben so der Einstieg für mich, dass man mal so die Eiweißrate nach oben drehen, aber eben auch alles wieder über ganz normale Ernährung. Keine Shakes, keine Kapseln, was auch immer, ist nicht notwendig. Und dementsprechend kann man da schon mal ansetzen.
Warum glaubst du, läuft das Geschäft mit Shakes und diesen Supplementen und so weiter so gut? Warum glaubst du, ist es bei vielen Menschen, ich kenne keine Studien, aber ich würde fast sagen, es sind mehr Prozent der Menschen, die sagen würden, komm, ich nehme eine Pille jeden Tag oder zwei, drei, dann habe ich es erledigt, anstatt zu sagen, nee, ich gucke jetzt, was gibt es auf dem Markt, ich mache den Kühlschrank schön voll mit Gemüse und Eiern und Fleisch und Fisch, was weiß ich. Warum ist das so, dass man da eher sagt, ach, habe ich alles schon in so einer kleinen Pille, nehme ich lieber? Warum glaubst du, ist diese Bereitschaft da irgendwie anders zu sagen, oder ich mache mir dann die Mühe, die ganze Ernährung, das ist einfach zu viel. Warum sind da so viele so?
Ja, es ist, denke ich, bei jedem wirklich irgendwie ein anderes Thema, aber im Endeffekt ist es dann für viele einfach wirklich die Abkürzung, weil sich einfach sehr, sehr viele Menschen nicht die quasi Mühe für ihren eigenen Körper antun möchten, um zu sagen, okay, ich mache jetzt einmal eine nachhaltige Ernährungsumstellung, und das dauert natürlich. Und natürlich kann man nicht von heute auf morgen die perfekte Ernährungsweise haben, denn die perfekte Ernährungsweise gibt's auch gar nicht. Und viele machen so dieses alles oder nichts. Ja, so ein Stückchen Schokolade für den Genuss darf dann auch oft nicht sein, ja, sondern nur gesund, nur Gemüse. Und dieser Mittelweg, der fehlt vielen, oder die Perspektive für diesen Mittelweg fehlt einfach sehr, sehr viel. Und da glauben ganz, ganz viele Klientinnen von mir, die dann irgendwann dann, weil sie schon sehr viel ausprobiert haben, dann doch den Weg zu mir finden, um wir eine ganzhaltige oder nachhaltige Ernährungsumstellung machen. Und ich glaube, das ist einfach wirklich die Abkürzung, wo sich viele denken, das ist jetzt das Wundermittel. Und morgen ändert sich jetzt alles, ohne dass ich viel Aufwand betreiben muss, dass das dann funktioniert. Also ich glaube, das ist so ein großes Thema, weil einfach sehr viele mit Stress behaftet sind, mit Arbeit, mit Familie. Und dann muss man das Thema auch noch angehen. Also
und man muss, das und wenn man es ernst nimmt, muss man auch sagen, nimmt man sich dann vielleicht auch lieber Sachen, muss man sich Sachen vorbereiten, wenn man unterwegs ist, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, was gibt's jetzt hier zu essen, sondern dass man sich auch was vorbereitet. Vielleicht, das ist dann auch natürlich nochmal zusätzlich Arbeit, in Anführungsstrichen, aber letztendlich gut investiert. Jetzt hast du gerade gesagt, Ernährung,
ja, genau,
sehr wichtig, oder du bemerkst, oft fehlen, sind Eiweiße und Proteine nicht genügend vorhanden in der Ernährung. Und da fällt mir ein, dass es ja auch jetzt gerade große Trends sind, zum Beispiel zur veganen Ernährung auch. Gibt es da Zusammenhänge? Also und wie? Zweiter Teil der Frage, würdest du sagen, die Proteine und das Eiweiß, wie kann man es am besten zu sich nehmen? Also sag mal Beispiele.
Ja, also in der veganen Ernährung, da stecke ich jetzt nicht so stark drinnen, aber es gibt mittlerweile auch schon ein paar Studien dazu, wo man eben sieht, dass denen durchaus kein Protein fällt. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut man bei der veganen Ernährung tatsächlich auf sich achtet. Ja, hat man gute Kenntnisse, hat man gute Informationen, dass man sich wirklich gut versorgen kann, oder macht man das einfach so, ja, weil es gerade irgendwie in ist oder was auch immer, oder weil es gerade, ja, die Freundin auch macht und man zieht da ein bisschen mit, da ist die Information ganz wichtig. Also man kann sich als Veganer oder Veganerin sehr, sehr gut auch ernähren und sich trotzdem mit allen Vitaminen und mit allen Nährstoffen versorgen, auch mit dem Eiweiß. Aber Beispiele für Eiweiß sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also alles, was in die Kategorie Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererbsen fällt. Das wäre pflanzliches Protein, von dem natürlich auch Veganer und Veganerinnen profitieren. Dann haben wir natürlich auch Fleisch, Eier, Milch, Milchprodukte und den Fisch, ja, und auch Nüsse, Samenkerne. Also auch diese sind proteinreich, natürlich auch ein bisschen fettreicher, und deswegen haben auch sehr viele Angst. Nüsse sind so fett, greift man nicht an, sind aber sehr, sehr wertvolle Fettsäuren, die auch wiederum einen Hauptbestandteil von unseren Hormonen ausmacht.
Das wusste ich ja gar nicht. Also sehr, sehr interessant. Okay, also weil vielleicht als erstes denkt man vielleicht bei Eiweiß und Protein an Fleisch und Eiern quasi so ganz platt. Aber da gibt es auch durchaus Variationen und auch Möglichkeiten, auch wenn man eben, ja, dass man da auch Möglichkeiten hat zu variieren und zu gucken, was passt mir oder ne. Und auch das ist, glaube ich, sowieso grundsätzlich gut. Variationen, nicht jeden Tag das gleiche essen, sondern auch einfach das, was der Garten und was die Natur anbietet, auch nutzt.
Absolut, ja. Also da kann man wirklich total gut variieren und sich selbst auch ein bisschen spielen, auch mit dem Speiseplan ein bisschen spielen. Also das ist natürlich sowas, was zu einer nachhaltigen Ernährungsumstellung durchaus dazugehört, dass man sich einfach einmal zumindest 2-3 Tage im Voraus ein paar Gedanken macht, und damit kann man sich das Leben auch wieder ein bisschen leichter machen. Bin ich viel unterwegs, muss ich mir was vorrichten, reicht's, wenn ich dann nur zu Hause koche oder was auch immer. Aber das benötigt Übung, dass man da reinkommt und dementsprechend sage ich von Anfang an immer bei meinen Beratungen, wir machen wirklich immer nur eine Aufgabe nach der nächsten, implementieren Schritt für Schritt neue Umstellungen und nicht alles auf einmal, weil dann weiß man erst wieder nicht, wo man anfangen soll.
Und da hat man auch das Gefühl, das schaffe ich ja nie. Also jetzt muss ich das alles noch ändern, das ist ja fürchterlich so, ne? Eine letzte Frage hätte ich noch zum Milch. Also wenn man sagt, man möchte lieber aber keine Milchprodukte nehmen, gibt es da einen Ersatz für oder ist Milch sowieso auch wichtig für jetzt in Sachen Osteoporose, aber auch in hormoneller Hinsicht wichtig? Schon auch Milchprodukte oder vielleicht in Käse oder keine Ahnung was?
Also Milch, also wirklich die Kuhmilch gibt es natürlich durchaus, wenn man möchte, Alternativen. Und da ist es ganz wichtig, dass man wirklich darauf achtet, gerade in der Menopause, aber natürlich auch davor, ganz viele Frauen ist es auch so, die dann eher zu Hafermilch oder Mandelmilch oder was auch immer greifen, wo einfach gar oder nur Spuren an Eiweiß oder Proteinen drinnen sind. Und da gibt es natürlich so Alternativen wie zum Beispiel der Erbsentrink, oder Sojatrink, das ist natürlich dann Geschmackssache, kann man ausprobieren, wo ähnlich viel oder sogar teilweise eine Spur mehr Eiweiß drinnen ist, als wie bei der normalen Kuhmilch. Und zum Kalzium ist es so, man hat mittlerweile in Studien herausgefunden, dass Länder, die einen hohen Milchkonsum haben, eher zu Osteoporose neigen, als Länder, ja, die nicht so viel Kuhmilch oder Kuhmilchprodukte zu sich nehmen. Woran das jetzt da wirklich liegt, also da gibt es so Stoffe durchaus in der Milch, aber es wird natürlich von der Milchlobby, und ich sage es ganz, ganz leise, natürlich schon früher immer wieder quasi gepusht, dass da viel Kalzium drinnen ist. Ja, es ist viel Kalzium drinnen, das ist tatsächlich so. Aber es sind dann eben Stoffe drinnen, die natürlich dann eben nicht so förderlich für den Knochen sind oder wo das Kalzium aus der Kuhmilch oder aus den Kuhmilchprodukten nicht so stark eingebaut werden kann, als wie aus dem Kalzium von pflanzlichen Produkten oder Lebensmitteln.
Krass, interessant. Ich habe auch mal eine Studie gelesen, das hat mir so gezeigt, was Ernährung ausmachen kann und auch Lebensumstände. Man hat eine Studie gemacht, da ging es aber ums Brustkrebsrisiko bei Japanerinnen. Die haben weltweit ein sehr niedriges Brustkrebsrisiko, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Amerikanerinnen. Und auch natürlich, da wird sehr viel Fisch gegessen, sehr viel Gemüse, wenig so wie gut wie keine Milchprodukte. Und man hat Japanerinnen, die dann nach Amerika ausgewandert sind, 10 Jahre später nochmal untersucht. Also nach 10 Jahren in Amerika Lebensweise hatten die genau das gleiche hohe Brustkrebsrisiko wie die Amerikanerinnen. Das heißt, Genetik und Lebensweise wurde da dadurch nochmal sehr deutlich gezeigt, wie wichtig das ist und wie man das doch auch verändern kann, was ich sehr heftig fand und auch so beeindruckend fand, dieses Ergebnis. Würdest du grundsätzlich sagen oder könntest du vielleicht grundsätzlich noch Tipps geben, was vielleicht jeder oder jede leicht verändern kann, wenn sie merkt, ich komme in ein Ungleichgewicht. Wir haben ja schon gesagt, also wenn man das Gefühl hat, definitiv und auch heftige so Erscheinungen wie zum Beispiel Zwischenblutungen oder eben auch diese Stimmungsschwankungen, dass man sagt, wichtig ist der Hormonstatus und den sollte man machen, korrigiere mich, wenn ich mir das falsch gemerkt habe, eine Woche nach der Periode. Das ist schon mal wichtig, weil dann hat man das schon mal schriftlich und die Werte, das ist schon mal, wäre schon mal wichtig. Was kann man aber trotzdem machen? Weil es gibt ja auch zum Beispiel ganz viele Firmen, die sagen, hier, das sind Supplemente, die sind genau darauf ausgerichtet, nimm das so. Man wird ja da auch dann schnell beeinflusst. Also was würdest du sagen, wenn man so anfängt und vielleicht die Idee hat, ja, ich könnte sein, dass ich schon in so einer Vorstufe bin, was könnte vielleicht einfach nur grundsätzlich helfen oder es ein bisschen lindern, bevor man dann sagt, da müssen jetzt tatsächlich synthetische Hormone her oder ich brauche jetzt auch nochmal eine Beratung nochmal bei der Gynäkologin oder so. Also was würdest du sagen, was kann vielleicht auf jeden Fall helfen?
Was auf alle Fälle helfen kann, ist, dass man sich wirklich einmal um die eigene Ernährungsweise kümmert, dass man da wirklich eben sagt, einmal sehr nährstoffreich, aber nicht mehr so energiereich, wie es vielleicht vorher war, weil der ganz junge Körper kompensiert noch sehr viel, entschuldigt noch sehr viel, auch von Junkfood und Fastfood. Aber natürlich mit dem Alter ist es dann nicht mehr so. Also da, dass man da wirklich einmal darauf achtet, dass man wirklich regelmäßig Eiweiß dabei hat, auch regelmäßig Kohlenhydrate dabei hat, weil das ist auch immer so, dieses, jeder hat so Angst vor Kohlenhydraten und Brot und Nudeln sind so böse. Nein, absolut nicht. Kohlenhydrate sind sehr, sehr, sehr wichtig für unseren Stoffwechsel. Das ist quasi unser Benzin, wie beim Auto. Das Auto kann auch nur fahren mit Benzin und wir können nur fahren mit Kohlenhydraten, weil das so unser Energiebooster ist und dementsprechend auch die Aufgaben in unseren Organen besser erledigt werden kann. Also von so Crash-Diäten absolut Finger weglassen, wenn man schon irgendwie merkt, es passiert irgendwas, aber viele neigen gerade da dazu, zu Crash-Diäten oder zu Low Carb oder was auch immer zu greifen, weil sich da dann doch schon das ein oder andere Kilo dazu gesellt hat. Was dann auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist ausreichend zu trinken, dass wirklich auch die Schadstoffe in unserem Körper ausgespült werden können. Alleine das Gehirn hat einen sehr, sehr hohen Anteil an Wasser und dementsprechend, dass man da auch der Migräne oder dem Kopfschmerzen ein bisschen vorbeugen kann. Schlaf, sehr, sehr, sehr wichtig. Also nicht mehr nur 4-5 Stunden. Also wie gesagt, auch der junge Körper verzeiht dann so kurze Phasen. Aber Schlaf, sehr wichtig, dass man da wirklich sagt, zumindest 7 Stunden. Weil natürlich in der Nacht regeneriert sich der Körper, kann sich der Körper erholen. Und wenn das aber nicht passiert, ist man natürlich am nächsten Tag noch geräderter, wenn man sowieso schon Konzentrationsschwierigkeiten oder was auch immer hat, durch eine Hormonumstellung oder durch eine minimale leichte Umstellung. Manche sind ja durchaus ein bisschen sensibler, was das betrifft, dass man da auf eine gute Schlafqualität auch achtet. Also auch das Handy weglegen, den Laptop weglegen, vielleicht so 1-2 Stunden davor gar nicht mehr Fernseher schauen. Also das sind alles so ganzheitliche Dinge, die ich mit meinen Klientinnen auch wirklich besprich. Ja.
Eine letzte Frage.
Und Bewegung natürlich.
Bewegung natürlich auch. Ja, auch das gehört zur gesamtheitlichen Sache dazu. Früher habe ich immer so belustigt gehört, wenn so ältere Herren oder so gesagt haben, ja, ich muss morgens immer meine Morgengymnastik machen, damit ich dann aus der Steife rauskomme und so. Und mittlerweile mache ich das auch. Also es ist wichtig für mich, morgens zu dehnen und auch anzufangen, ne? Und da auch auf den Körper zu achten. Früher habe ich das immer so belächelt, aber es ist voll wichtig einfach, sonst bleibt man halt nicht auch geschmeidig und gelenkig. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wenn man denn dann die Menopause hinter sich hat, also dann irgendwann keine monatliche Blutung mehr hat und so, geht es einem dann eigentlich gut? Also gibt es irgendwie so auch den Punkt, dass man das diesen ganzen Abschnitt dann schön verabschieden kann und sagen, danke, das war es, reproduktive Organe und so weiter, wir brauchen da jetzt nichts mehr? Oder kann es sein, dass man immer auch danach noch zum Beispiel da auf den Hormonstatus den regulieren muss oder so? Wie ist das?
Ja, also die Menopause beschreibt ja wirklich diesen Moment quasi bei der Frau, wo die Regelblutung das letzte Mal stattgefunden hat, bis 12 Monate eben danach. Das ist quasi die Menopause. Aber die Wechseljahre, also das kommt dann auch die Postmenopause. Und auch da kann es noch zu Hormonschwankungen kommen. Also dieser ganze Prozess kann 7-10 Jahre tatsächlich dauern. Und gerade da ist es total wichtig, dass man da eben auch mit, je nachdem, wie stark die Symptome oder die Beschwerden in den Wechseljahren sind, weil die Wechseljahren hören ja nicht nach der letzten Monatsblutung auf, sondern die können sich eben noch länger ziehen. Und gerade da ist es total wichtig, dass man da dann schaut, entweder mit diesen bioidenten Hormonen arbeitet oder dass man eben auch darauf achtet. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch weiß. Eben das Osteoporose-Risiko ist bei Frauen einfach durch die Hormonumstellung erhöht, bei einer jeden Frau. Dann natürlich diese Gefäßverkalkung, total wichtig, weil Östrogen ist so ein bisschen ein schützender Effekt auf uns Frauen. Wenn wir noch vor der Menopause sind, ist so das Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko bei Frauen sehr niedrig im Gegensatz zu den Männern. Sobald die letzte Monatsblutung abgeschlossen ist oder die Jahre danach, ist das Risiko sehr, sehr viel höher als Frau einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Und das ist eben so die höchste Sterberate bei Frauen, Herzinfarkt, Schlaganfall, durch diese Hormonumstellung, durch diese Gefäßverkalkung. Und das ist so wichtig zu wissen, dass man auch da eben mit diesen bioidenten Hormonen wirklich was Gutes tut oder eben auch mit der Ernährung, weil natürlich auch die Ernährung hat einen sehr, sehr großen Anteil. Das Cholesterin lagert sich ja auch ab in den Gefäßen und dann ist das Gefäß erstens einmal wirklich verkalkt. Das ist eher ein verniedlichter Ausdruck, was da wirklich passiert, weil diese Gefäße werden wirklich hart und starr und können dementsprechend sich nicht mehr elastisch mitbiegen, wenn es irgendwo eine Engstelle ist, quasi zur Versorgung vom Herzen zum Beispiel. Und wenn da noch durch das Cholesterin oder durch die Cholesterinablagerungen auch noch eine Engstelle dazu kommt, dann ist es perfekt. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass Ernährung, Bewegung, auch die Gelenke, Gelenks- und Muskelschmerzen können auch so ein Teil von einer Postmenopause sein. Oder Arthritis, Arthrose zum Beispiel, das ist auch sehr häufig durch diese Hormonumstellung bei Frauen, dass man da wirklich darauf achtet, eine ausgewogene Ernährung zu haben, weil auch die Gelenke, auch unsere Gefäße, alles braucht wirklich die Nährstoffe. Ich habe die Aufgabenliste ja angesprochen, dass die auch wirklich abgearbeitet wird, ja, und dass die unwichtigeren nicht auf der Seite liegen bleiben, sondern es sind alle Aufgaben wichtig. Und das kann der Körper wirklich nur ausführen, wenn alle Nährstoffe da sind, wenn genug Wasser da ist und wenn wir auch uns bewegt haben, weil auch die Bewegung trägt dazu bei, dass alle Nährstoffe dorthin kommen, wo sie auch hin müssen.
Für mich heißt das eigentlich, dass man nicht früh genug damit anfangen kann. Also sprich, dass man schon bei den Kindern ganz wichtig damit anfangen kann. Ne? Ich meine, man kann 40 Jahre Mist fressen und dann sich darüber Gedanken machen. Geht auch. Also es ist nie zu spät, das zu verändern. Aber es ist eigentlich total wichtig, dass man dieses Bewusstsein schon hinbekommt. Und dann ist es natürlich, bedeutet es auch ein Kampf gegen die leckeren Süßigkeiten und die ganzen McDonald's etc., wie sie heißen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein fürsorglich sein für seinen eigenen Körper, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden einfach das ganze Leben lang. Ne? Also total, total wichtig. Ich glaube, das ist vielen noch nicht so ganz bewusst. Aber umso wichtiger, dass du das nochmal so schön erklärt hast. Ich danke dir, Jasmin. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für die vielen schönen, guten Erklärungen. Mir sind heute viele Sachen klar geworden, die ich vorher nicht wusste. Und da füllen sich so Lücken quasi in dem Puzzle. Und das hast du ganz toll erklärt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde definitiv mitnehmen heute. Ich werde mal meinen Hormonstatus testen lassen und gucken, ob das, was ich so gefühlt habe, also ich auch beweisen lässt, in Anführungsstrichen, und dann mal gucken, was es gibt. Aber im Moment fühle ich mich eigentlich wieder energetisch und körperlich so ganz gut. Aber trotzdem werde ich das machen, weil ich bin auch in dem Alter, wo das auf jeden Fall passen könnte. Und danke dir sehr. Ich wünsche dir ja weiterhin sehr, sehr viele gute Wege, wie du deinen Klientinnen helfen kannst, natürlich mit der Ernährung und mit ihrer veränderten Lebensweise in ein Wohlbefinden zu kommen. Und danke dir, dass du das so toll erklären konntest. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Einen kleinen Abschluss möchte ich noch mitgeben. Das mit der Hormonstatusüberprüfung ist natürlich immer eine Momentaufnahme und man kann genau bei diesem Moment, wo das Blut abgenommen wird, gerade einen guten Moment erwischt haben, wo die Hormone passen. Deswegen habe ich auch ganz kurz erwähnt, Symptome oder der Mensch schlägt immer das Papier. Also es werden immer die Beschwerden, die Symptome angeschaut und dementsprechend sollte gehandelt werden. Also das kann durchaus passieren, dass man gerade diesen Moment erwischt, wo gerade alles passt. Und auch zum Thema Genuss noch ein ganz kurzer Abschluss. Also so Schokolade, Torten, Pizza und Co. sollte man sich auch nicht verkneifen. Also Genuss sollte da bleiben, aber das macht natürlich nicht den Alltag aus.
Genau, dass man sich auch dann darauf freuen kann, dass man die Pizza dann total genießt oder die Torte. Und das finde ich auch einfach total wichtig, weil das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man sich so in dem Moment dann einfach es genießen kann und sagt, ich freue mich über die Sachen, die jetzt hier jemand gebacken hat oder, ne, oder die Pizza gemacht hat, das ist was Schönes. Und das ist ja auch, etwas genießen ist ja auch Wohlbefinden. Also, dass man nicht immer im Kopf denkt, oh Gott, was esse ich da gerade, dann ist ja dann auch Quatsch. Da bin ich total bei dir, das sehe ich auch. Aber dann sollte man es auch als was Besonderes sehen und nicht sagen, ich esse jetzt jeden Tag die Pizza. Ne? Da macht es dann wieder die Menge. Lieben Dank nochmal für die ganz wichtigen Nachtipps. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Graz. Wie ist das Wetter eigentlich bei euch aktuell?
Eher bewölkt und eher so Richtung regnerisch.
Habt ihr Sommer schon dieses Jahr so wirklich gehabt? Kam der schon in Schwung oder noch nicht in Österreich?
Ja, ein paar Tage waren schon dabei, was so sommerähnlich war, aber jetzt ist gerade wieder so ein bisschen ein Tief. Ich hoffe, das kommt bald, weil natürlich auch das was macht mit unserem Gemüt.
Ja, sehr. Bei uns ist auch gerade so, dass also im Moment sieht es gut aus hier in Nordrhein-Westfalen, dass der Sommer jetzt langsam kommt. Aber bislang hat er auf sich warten lassen und ich vermisse noch dieses schöne, warme Sommergefühl, wo man sich auch so ein bisschen verlassen kann, dass jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall warm bleiben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das kommt jetzt so in Gang und ich wünsche es euch in Österreich auch, weil eigentlich habt ihr ja immer Besseres als wir. Also liebe Grüße nach Graz. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon wieder mit unserer Hormonstunde heute bei Mama La Papp. Lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gern bei Instagram, guckt, was es für Themen gibt. Da seht ihr auch, wie schön und wunderschön die Jasmin aussieht und kriegt dann noch so ein paar Zusatzinformationen zu dem ganzen Thema, was man jetzt nicht alles in den Podcast packen kann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.